Liebe Schwestern und Brüder, De gustibus non est disputandum, sagt der Lateiner. Über Geschmack soll man nicht streiten. Das gilt auch und vielleicht sogar besonders für den Raum der Kirche und der religiösen Kunst. Es gibt eine hübsche Anekdote über einen kunstsinnigen Kölner Prälaten, der sich als Sammler und Experte einen Namen gemacht hatte und der nun im Sterben lag. Als ihm ein Priester zum Trost ein Kruzifix reichen will, wendet er sich entsetzt ab und sagt: Oh nein, billiges 19. Jahrhundert. Was den einen anspricht, das lässt den anderen kalt. Was der eine als innig und herzig empfindet, das ist für den anderen Kitsch. Ein heißes Eisen. Und so ein heißes Eisen ist wohl auch das Bildnis des barmherzigen Jesus, über das ich heute gerne mit Ihnen sprechen möchte. Das Bild gehört ganz eng zur Botschaft der heiligen Schwester Faustina dazu und es ist das augenfälligste, wohl aber auch, wenn mir dieses furchtbare Wort in diesem Zusammenhang einmal erlaubt ist, der umstrittenste Teil ihrer Sendung. Dabei wissen, wie mir immer wieder auffällt, nur sehr wenige Kritiker des Bildes wirklich über seine Entstehung Bescheid. Und noch viel weniger darum, dass die bekannteste, am weitesten verbreitete Version des Bildes gar nicht die ursprüngliche Version ist. Es gibt ein Bild des barmherzigen Jesus, das noch zu Lebzeiten von Schwester Faustina entstanden ist. Und das Bild, das auch hier in unserer Kirche heute ausgestellt ist, ist es nicht. Es gibt ein Bild, zu dem sich in den Visionen der Schwester Faustina Jesus sogar selbst geäußert und bekannt hat. Aber es ist gerade nicht die Fassung des Bildes, die sich in aller Welt verbreitet hat. Es lohnt sich also, der Geschichte der beiden bekanntesten Versionen des Bildes heute einmal genauer nachzugehen. Wir kennen den Inhalt der Visionen und mystischen Erfahrungen der Schwester Faustina aus dem Tagebuch, das sie auf Bitten ihres Beichtvaters geführt hat. Hier berichtet sie über den Auftrag, das Bild zu malen. 22. Februar 1931. Am Abend, als ich in der Zelle war, erblickte ich Jesus, den Herrn, in einem weißen Gewand. Eine Hand war zum Segnen erhoben, die andere berührte das Gewand auf der Brust. Von der Öffnung des Gewandes an der Brust gingen zwei große Strahlen aus, ein roter und ein blasser. Schweigend betrachtete ich den Herrn. Meine Seele war von Furcht, aber auch von großer Freude durchdrungen. Nach einer Weile sagte Jesus zu mir: Male ein Bild nach dem, was du siehst, mit der Unterschrift: Jesus, ich vertraue auf dich. Ich verspreche, dass jene Seele, die dieses Bild verehrt, nicht verloren geht. Ich verspreche auch, hier schon auf Erden den Sieg über Feinde, besonders in der Stunde des Todes. Ich wünsche ein Fest der Barmherzigkeit. Ich wünsche, dass das Bild, welches du mit dem Pinsel malen wirst, am ersten Sonntag nach Ostern feierlich geweiht wird. Dieser Sonntag soll das Fest der Barmherzigkeit sein. Ich wünsche, dass die Priester meine große Barmherzigkeit gegenüber sündigen Seelen verkünden sollen. Der Sünder soll keine Angst haben, sich mir zu nähern. Dabei ist bemerkenswert, dass sich Schwester Faustina nach ihren eigenen Worten diesem Auftrag gerne entzogen hätte. Sie berichtet unter anderem freimütig davon, dass sie selbst gar nicht malen kann und deshalb auch nicht recht weiß, wie sie dem Auftrag Jesu nachkommen soll. Im Tagebuch heißt es: Der vielen Schwierigkeiten müde, die ich im Zusammenhang damit hatte, dass Jesus zu mir sprach und sein Bild zu malen verlangte, beschloss ich, noch vor den ewigen Gelübden Pater Andrasch zu bitten, mich von den inneren Eingebungen sowie von der Pflicht, das Bild zu malen, zu entbinden. Nach Anhörung der Beichte gab mir Pater Andrasch folgende Antwort: Ich entbinde Sie von nichts, und Sie dürfen den inneren Eingebungen nicht ausweichen. Doch müssen Sie über alles Ihrem Beichtvater berichten, unbedingt, absolut unbedingt. Denn sonst geraten Sie auf den Irrweg, trotz großer Gnaden Gottes. Vorläufig beichten Sie bei mir, aber Sie müssen wissen, dass Sie einen ständigen Beichtvater brauchen, also einen Seelenführer. Diesen ständigen Beichtvater und Seelenführer findet Schwester Faustina im Priester und Theologieprofessor Michał Sopoczko, der nicht nur aufträgt, das von ihr Gesehene und Gehörte in Tagebuchform niederzuschreiben, sondern der auch eng mit der Entstehung der beiden bekanntesten Versionen des Bildes des barmherzigen Jesus verbunden ist. Pater Sopoczko wendet sich an den seinerzeit in Polen bekannten Kunstmaler Eugeniusz Kazimierowski und beauftragt ihn, nach den Anweisungen aus den Visionen das geforderte Bild des barmherzigen Jesus zu malen. Dieses Bild von Eugeniusz Kazimierowski ist das erste und einzige Bild des barmherzigen Jesus, das zu Lebzeiten von Schwester Faustina gemalt worden ist und das von ihr selbst gesehen und kommentiert worden ist. Dabei ist sie selbst interessanterweise am Anfang sehr enttäuscht, dass das Bild die Schönheit Jesu nur unvollkommen einzufangen vermag. Sie schreibt in ihr Tagebuch: Als ich bei dem Künstler war, der das Bild malt, sah ich, dass es nicht so schön wird, wie Jesus wirklich ist. Das betrübte mich sehr, doch ich verbarg es tief in meinem Herzen. Auf dem Rückweg vom Maler blieb die Mutter Oberin in der Stadt, um Verschiedenes zu erledigen. Ich kehrte allein nach Hause zurück. Sofort begab ich mich in die Kapelle und weinte bitterlich. Ich sagte zum Herrn: Wer vermag dich so schön zu malen, wie du bist? Und hörte darauf folgende Worte: Nicht in der Schönheit der Farben oder des Pinselstrichs liegt die Größe dieses Bildes, sondern in meiner Gnade. Dank der Bemühungen von Pater Sopoczko wird das Bild 1935 in Vilnius, das damals noch zu Polen gehört, zum ersten Mal öffentlich ausgestellt. Faustina berichtet davon in ihrem Tagebuch: Als das Bild ausgestellt wurde, sah ich eine lebendige Bewegung der Hand Jesu. Er machte ein großes Kreuzzeichen. Am gleichen Abend sah ich, wie das Bild über die Stadt ging. Die Stadt war mit Schlingen und Fangnetzen bestückt. Als Jesus vorüberging, durchschnitt er alle Schlingen. Bei den Feierlichkeiten im Tor der Morgenröte, als das Bild ausgestellt war, wohnte ich einer Predigt bei, die mein Beichtvater hielt. Es war die erste Predigt über die Barmherzigkeit Gottes, die Jesus schon so lange verlangt hatte. Als er von der großen Barmherzigkeit des Herrn sprach, da nahm das Bild lebendige Gestalt an, und die Strahlen drangen in die Herzen der Versammelten, aber nicht in gleichem Maße. Einige erhielten mehr, andere weniger. Meine Seele war beim Anblick dieser Gnade Gottes von großer Freude erfüllt. Als am Ende der Andacht der Priester das Allerheiligste nahm, um den Segen zu erteilen, sah ich Jesus, wie er auf dem Bild abgebildet war. Der Herr segnete und die Strahlen gingen in alle Welt. Da erblickte ich eine unzugängliche Helligkeit, wie ein Raum aus Kristall, die aus Lichtwellen geflochten wurde und weder Geschöpfen noch Geistern zugänglich war. Zu dieser Helligkeit gab es drei Türen. Und in diesem Augenblick ging Jesus in einer solchen Gestalt wie auf dem Bild in dieses Licht hinein, durch die zweite Tür, ins Innere der Einheit. Jesus erscheint Faustina von nun an häufig in eben der Gestalt, in der er auf diesem Bild zu sehen ist. Und er fordert sie auch mehrfach auf, eben dieses Bild der öffentlichen Verehrung zugänglich zu machen. 1938, ein Jahr vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges, stirbt Schwester Faustina. Und das ursprüngliche Bild des barmherzigen Jesus gerät in den Wirren des Krieges langsam in Vergessenheit. Vilnius wird Teil der Sowjetunion, die polnische Bevölkerung fast vollständig vertrieben. Auf Jahrzehnte hinaus bleibt das ursprüngliche Bild für Pater Sopotschko und für die Mitschwestern der im Jahr 2000 heilig gesprochenen Schwester Faustina unzugänglich. Unsachgemäße Lagerung und schlecht ausgeführte Restaurierungsversuche hinterlassen deutliche Spuren auf dem ursprünglichen Bild und verdunkeln seinen künstlerischen Wert. Erst im Jahr 2003 kann das Bild gründlich und professionell restauriert werden. Seitdem erstrahlt es in neuem Glanz und ist seit 2005 zentrales Altarbild des Heiligtums der göttlichen Barmherzigkeit in Vilnius, der dortigen Kirche der Schwestern vom barmherzigen Jesus, einer Ordensgemeinschaft, die sich ebenfalls dem Wirken der heiligen Schwester Faustina verdankt. Das zweite, inzwischen wesentlich bekanntere Bildnis des barmherzigen Jesus, das wohl die meisten heutzutage mit Schwester Faustina und ihrem Werk verbinden, ist hingegen erst 1943, 10 Jahre nach dem ursprünglichen Bild und 5 Jahre nach dem Tod Faustinas entstanden. In diesem Jahr wendet sich ein anderer Maler, Adolf Hühler, an die Mitschwestern Faustinas in Krakau, um ein Gelübde zu erfüllen. Als Dank für die Bewahrung seiner Familie in den Wirren des Krieges möchte er den Schwestern ein Bild schenken. Da das ursprüngliche Bildnis inzwischen unerreichbar geworden ist, schlagen ihm die Schwestern vor, nach der Vorlage des ursprünglichen Bildes und den Angaben aus dem Tagebuch Faustinas ein neues Bild zu malen, das 1944 geweiht werden kann und das seitdem als Altarbild der Schwesterngemeinschaft in Krakau dient. Dieses Bild Adolf Hühlers, das zweite nach dem Tod Faustinas und nach dem Vorbild des ersten ursprünglichen Bildes gemalte, ist das uns heute wohl am meisten vertraute und auch hier in der Kirche aufgestellte Bild des barmherzigen Jesus. Bis 1954 war der Hintergrund des Bildes übrigens nicht schwarz wie heute. Stattdessen war hinter der Gestalt des barmherzigen Jesus eine grüne Wiese mit hellen Sträuchern abgebildet. Erst im Jahr 1954 wurde der Hintergrund dunkel gefasst und damit auch hier dem Vorbild des ursprünglichen Bildes angeglichen. Auf Veranlassung des ehemaligen Beichtvaters Faustinas, des im Jahr 2008 ebenfalls selig gesprochenen Pater Sopotschko. Obwohl Vilnius und Krakau mitten im Kriegsgebiet lagen, sind beide Städte weitgehend von Zerstörungen verschont geblieben. Die fromme Meinung vieler Polen führte das auf die in den beiden Städten aufbewahrten Bildnisse des barmherzigen Jesus zurück, was in den Nachkriegsjahren trotz anfänglicher Skepsis Roms gegenüber den Visionen Faustinas zu einer raschen Verbreitung der Bilder und einer lebendigen Verehrung der beiden Bildversionen als Gnadenbildern führte. Dabei blieb das ursprüngliche Bild im Gegensatz zu dem Adolf Hühlers für die Öffentlichkeit unzugänglich. Was sicherlich mit dazu geführt hat, dass sich dieses spätere Bild letztlich im Bewusstsein der meisten Gläubigen als das Bildnis des barmherzigen Jesus schlechthin durchgesetzt hat. Das, wenn man so will, eigentliche, das zumindest ursprüngliche Bildnis jedoch, ist das Bildnis aus Vilnius. Das Bild Eugeniusz Kazimierowskis. Das ist das Bild, das Schwester Faustina selbst gekannt hat. Das ist das Bild, zu dem sich Jesus in den Visionen der Schwester Faustina selbst bekannt hat. Ja, dass er selbst in ihren Visionen durch seine Gegenwart gewürdigt hat. Das ursprüngliche Bild besitzt natürlich den gleichen Bildaufbau wie das spätere, heute bekanntere Bild. Aber es ist doch deutlich weniger süßlich, ernsthafter, strenger. Auch deshalb lohnt sich eine Auseinandersetzung mit dem ursprünglichen Bildnis aus Vilnius. Liebe Schwestern, liebe Brüder, natürlich, kein Katholik ist gezwungen, irgendeine Version des Bildes zu verehren, bei sich aufzuhängen oder auch nur schön zu finden. Nein, die Kirche fordert von uns nicht einmal zu glauben, dass es wirklich Jesus war, der der Schwester Faustina erschienen ist und von ihr ein Bild erbeten hat, durch das er die Botschaft von seiner Barmherzigkeit neu unter den Menschen von heute verbreiten will. Kein Katholik muss das glauben. Aber er kann. Weil die Kirche nach gründlicher Prüfung aller Fakten die Glaubwürdigkeit der Visionen Faustinas festgestellt hat. Weil der inzwischen selbst heilig gesprochene Papst Johannes Paul II. Schwester Faustina zur Ehre der Altäre erhoben hat. Und das macht eben das Bildnis des barmherzigen Jesus und vielleicht sogar besonders das ursprüngliche Bild aus Vilnius zu einem einzigartigen Bildwerk. Natürlich, wer auch sonst eher ein Freund von Bauhausarchitektur und abstrakter Kunst ist, der wird wohl zu keiner Version des Bildes eine positive Haltung finden, auch nicht zu den verschiedenen modernen Umsetzungen des Bildes, zum Beispiel als Ikone in ostkirchlicher Bildtradition. Aber ist es nicht bemerkenswert, dass die großen Gnadenbilder selten oder nie zugleich die großen Kunstwerke ihrer Zeit gewesen sind? Der billige Druck eines Andachtsbildchens wurde in Kevelaar außergewöhnlicher Gnaden gewürdigt. Nicht aber die römische Pietà Michelangelos im Petersdom in Rom. Das Bildnis des Welterlösers von Da Vinci mag 450 Millionen Dollar eingebracht haben. Als wundertätig hat es sich nie erwiesen. Wie der Schriftsteller Martin Mosebach schon 2012 in seinem auch heute noch sehr lesenswerten Aufsatz Offenbarung in Gips über die Lourdes-Madonna schreibt, wäre sie doch Fra Angelico erschienen. Aber sie kam Jahrhunderte später und hatte offenbar nicht vor, ein Kunstwerk zu werden. Oder wie es der Herr zu Faustina sagt, als sie sich darüber beklagt, dass er doch viel schöner sei, als es auf dem Bild dargestellt werden könne. Nicht in der Schönheit der Farben oder des Pinselstrichs liegt die Größe dieses Bildes, sondern in meiner Gnade. Oder wie der Herr selbst im Matthäusevangelium spricht: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du das vor den Weisen und Klugen verborgen und es den Unmündigen offenbart hast.